ARD.
Die anderen haben TikTok. Er klopft lieber an die Tür. Er redet mit allen, die er treffen kann. Auch beim Radfahren im Park ist er gesprächsbereit, damit er seine Heimat bei den Wahlen im September nicht der AfD überlassen muss. Gegen die digitalen Kampagnen der anderen setzt er die echte Begegnung mit dem analogen Michael. Hilft Reden gegen Radikale? Fragen wir heute Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmar und später in der Sendung die Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken der gemeinnützigen Hertie-Stiftung Elisabeth Nia und den Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei uns, Ihnen zu Hause und unserem Publikum im Studio. Schönen guten Abend. Und willkommen, Herr Kretschmar.
Guten Abend.
Bevor Sie heute zu uns in die Studie gekommen sind, waren Sie in Berlin am Brandenburger Tor und haben mitdemonstriert. Wir können vielleicht die Bilder mal sehen. Am Brandenburger Tor waren heute mehr als 1000 Menschen. Da können wir es jetzt sehen. Sie waren dort gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und haben mitdemonstriert. Und in Dresden sollen es sogar, da sehen wir Sie mit Hendrik Wüst, und in Dresden sollen es sogar 3000 Menschen gewesen sein, die auf der Straße waren, um gegen Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker zu demonstrieren. Denn in ihrer Landeshauptstadt Dresden, wahrscheinlich haben es viele schon mitbekommen, ist gestern Abend der Spitzenkandidat der SPD für die Europawahl, Matthias Ecke, so brutal zusammengeschlagen worden, dass er ins Krankenhaus musste und operiert werden musste, weil er diverse Knochenbrüche im Gesicht hatte. Das ist neu, oder?
Ja, wie Hendrik Wüst vorhin gesagt hat, neu, leider nicht auf eine Region beschränkt, sondern ein Phänomen, was in Deutschland insgesamt sich ausbreitet und dem wir ein Stoppzeichen entgegensetzen müssen. Weil wenn man nicht mehr für seine Meinung streiten kann, wenn man nicht mehr einen fairen Wahlkampf machen kann, was ist das dann? Dann ist das keine Demokratie mehr. Und das waren wirklich bewegende Reden vorhin gerade. Es war eine tolle Bürgerschaft, die gesagt hat, das wollen wir nicht. Das erinnert uns an die wirklich dunkelsten Zeiten unseres Landes. Und dem stellen wir uns gemeinsam entgegen. Und das ist, glaube ich, für jeden, der politische Verantwortung übernimmt, auch wirklich ein Rückenbild, ein ganz tolles, mutmachendes Zeichen.
Am selben Tag wurde mutmaßlich von derselben Gruppe, wir wissen noch nicht genau, wer dahinter steckt, ein 17-Jähriger hat gestanden, aber die anderen nicht, soll ein weiteres Wahlkampfteam belästigt worden sein, attackiert worden sein, und zwar von den Grünen. Wie insgesamt die Grünen diejenigen sind, die am allermeisten von diesen Angriffen betroffen sind. Unter Angriffen versteht man sowohl verbale als auch körperliche Attacken. Wie erklären Sie sich diese enorme Aggressivität besonders den Grünen gegenüber?
Ja, schauen wir ins Internet, schauen uns an, wie Rechtspopulisten da aktiv sind, wie sie Bevölkerung aufstacheln und was auch die Reaktion übrigens war. Man sieht das bei der AfD, man sieht es bei diesen rechtsextremen Kameradschaften. Es ist das gleiche Wording, was ja im Grunde genommen sagt, ihr seid doch selber schuld. Ihr habt eine solche Politik gebracht, ihr habt das Volk gegen euch aufgebracht, ihr dürft euch nicht wundern. Und das ist etwas, was so unfassbar ist, dass man solche Sachen auch noch schreibt, dass man sie sieht. Also daran sieht man wirklich, das sind Feinde der Demokratie. Und wir müssen alle als Bevölkerung dem etwas entgegensetzen. Es ist wirklich 5 vor 12, das ist so ein abgedroschenes Wort, aber es ist so. Wir haben es immer noch in der Hand, die Dinge zu verändern, dass es nicht abrutscht. Aber das ist jetzt etwas, das ist eine neue Qualität, das kann nicht unwidersprochen sein.
Von der SPD hören wir heute, es sei vor allem die AfD, die ein Klima schaffe, das so mit so derartig harten verbalen Attacken, vor allem gegen die Ampel, dass eben die Schwelle zur Gewalttätigkeit eben immer kleiner wird. Jetzt muss man sagen, auch die Union ist nicht zimperlich, was die Attacken gegen die Ampel betrifft, auch gegen die Grünen. Wir haben unsere Sendung genannt, Hilft Reden gegen Radikale. Müsste ich das jetzt ein bisschen abwandeln in Hilft respektvolleres Reden miteinander, übereinander gegen Radikale, Herr Kretschmar?
Ja, der Punkt ist ja folgender. Ich war 15 Jahre Mitglied im Bundestag bis 2017. Und in dieser Zeit waren politische Parteien, Politiker unterschiedlicher Parteien keine Feinde, sondern Konkurrenten, Gegner. Menschen, die aber immer in der Lage waren, einen Konsens zu schließen. Und diese wirklichen geistigen Brandstifter sind 2017 in den Bundestag gekommen. Vorher waren sie in Landtagen. Und seitdem hat sich alles verändert. Seitdem werden Menschen wie ich als Volksverräter dargestellt, wird die Europäische Union als Irrenhaus dargestellt, sagt man, Deutschland ist ein Kasperletheater. Das gab es so nicht. Das wäre undenkbar gewesen. Und
hat das auch Ihre Sprache verschoben? Darf ich Ihnen zwei Zitate vorlesen? Wir müssen die Grünen loswerden, haben Sie am Wirtschaftsforum in Gröditz am 20.04. gesagt. Ein weiteres Zitat: Diese Bundesregierung zerstört die Demokratie, weil sie die Menschen nicht ernst nimmt, nicht mit ihnen redet und nicht mit den Bürgern gemeinsam Probleme löst. Denken Sie persönlich auch an solchen Tagen, ich müsste auch ein bisschen behutsamer mit den politischen Gegnern umgehen?
Ja, ich glaube, wir müssen die Dinge voneinander trennen, damit wir nicht in ähnlicher Weise, wie es die AfD und die Kameradschaften versuchen, jetzt eine Begründung zu suchen, dass irgendetwas an dem, was da passiert ist, auch nur im Ansatz richtig sein könnte. Das ist es nicht, ja. Dieses Wahlziel, eine Koalition ohne die Grünen zu bilden, ist meine feste Überzeugung. Und ich möchte das auch so ausgesprochen haben.
Das glaube ich, dass Sie das heute nicht ändern werden. Aber was ist mit Ihrer Sprache? Ich frage
die Sprache noch einmal. Was wir erleben beim Agrardiesel, bei der Energiewende, bei anderen agrarpolitischen Themen, ist ein Vorbeiregieren an der Bevölkerung. Das ist das, was ich da gesagt habe.
Aber können Sie tatsächlich die Schlussfolgerung ziehen, das zerstört die Demokratie?
Ja, was passiert denn? 500.000 Bauern fahren nach Berlin zu ihrer Bundesregierung, um ein Thema zu klären. Und 500.000 Bauern werden mit einer völligen Ohnmachtserfahrung nach Hause geschickt. Dieser Bauernpräsident, ein großer Demokrat, der versucht hat zu verhandeln, steht am Ende ohne etwas da.
Die Bundesregierung ist den Bauern ja entgegengekommen.
Nein, ist sie überhaupt nicht. Demokratie, und das ist auch etwas, was wir der AfD immer wieder sagen müssen, aber was auch insgesamt für uns alle gilt, heißt nicht, wir machen mal Wahlen und für 4 Jahre kann man dann tun und lassen, was man will, sondern heißt, einen Diskursraum zu haben, Beteiligung zu haben, nicht Leute anzuhören, sondern wirklich Beteiligung zu haben. Und das findet in dieser aktuellen Bundesregierung nicht statt. Und deswegen ist es keine Rechtfertigung. Lassen Sie mir einen Satz sagen. Deswegen ist das keine Rechtfertigung für diese Angriffe. Aber es ist etwas, was Menschen in die Hände dieser Leute treibt. Und das ist das so gefährlich, dass Protestparteien
Ich hatte mir nur gewünscht, dass Sie vielleicht sagen, an solchen Tagen, wenn sowas Fürchterliches passiert, werden Sie auch mal nachdenklicher mit Ihrer Sprache.
Natürlich werde ich auch nachdenken. Ich bin heute auch zu dieser Veranstaltung gegangen. Wir haben uns die Hand gereicht mit den grünen Kollegen, mit den Kollegen von der SPD, mit den Gewerkschaften. Etwas, was ich übrigens jeden Tag mache. Ich habe keine Feinde in den demokratischen Parteien und ich bin das auch nicht andersrum. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir einen Zustrom haben für populistische, rechtspopulistische Parteien, die dieses Land zerstören, die solche dramatischen auch Aussagen treffen in solcher Zeit, solche Menschenverachtenden. Und das liegt daran, weil die Demokratie derzeit nicht in der Lage ist, die Probleme zu lösen, die aus Sicht der Bevölkerung zu lösen sind. Und das ist ein Riesenproblem.
Wie wollen Sie denn die wahlkämpfenden Menschen in Ihrem Land jetzt schützen? Sie können ja nicht neben jeden einen Polizei oder einen Polizisten oder eine Polizistin stellen.
Naja, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir es jetzt so fokussieren müssen. Ich habe in einem Interview heute deutlich gesagt, das geht um wahlkämpfende Menschen. Aber es geht auch um alle anderen, Polizisten, Journalisten, Menschen, die sich für unsere Zivilgesellschaft engagieren. Und die Strafen für Gewaltdelikte sind zu schwach. Und das gilt für alle Gruppen. Und da muss dran gearbeitet werden. Und wenn wir uns überlegen, wie wir mit Frau Faeser vor einigen Monaten über ähnliche Fälle gesprochen haben, da waren es keine Wahlkämpfer, sondern es waren ein Lokführer, der sich engagiert hat, der zusammengeschlagen worden ist und sagt, was ist hier, was passiert jetzt hier, was tust du jetzt? Und das Ergebnis ist null. Ich hoffe, dass jetzt zumindest das Ganze beginnt. Und zwar nicht, weil es Politiker sind, sondern weil Straftaten gegen Menschen und Sachen eben härter bestraft werden müssen in Deutschland.
Die AfD, Herr Kretschmer, liegt nach dem jüngsten Sachsen-Trend vom Januar bei 35% in Sachsen, die CDU bei 30%. Und jener CDU-Landesvater, der in Sachsen am längsten regiert hat, nämlich 12 Jahre, Kurt Biedenkopf, der, ich sage jetzt mal, mochte das Problem nicht kommen sehen. Hier kommt das berühmte Zitat von ihm. Die sächsische Bevölkerung hat sich als völlig immun erwiesen gegen rechtsradikale Versuchungen. Das hat Biedenkopf noch 2015 gesagt. Da waren die Pegida-Leute schon auf den Straßen. Wie schwer?
Also die Quelle ist der 28.09.2000, steht hinter Ihnen.
Er hat es 2015 wiederholt.
Habe ich nicht gehört, würde mich wundern.
Er hat es 2015 wiederholt und 2017 auch.
Das muss auch sagen, es ist ein Satz aus einem längeren. Und zwar muss man sehen, der Kurt Biedenkopf hat schon in den 90er Jahren die Soko Rechtsextremismus ins Leben gerufen. Es gab übrigens gerade auch einen beeindruckenden Fernsehfilm dazu, in der das auch aufgearbeitet worden ist. Und dieses Zitat hat er auf der Höhe 2000 seiner autoritären Macht gemacht und gesagt. Und es war etwas anderes gemeint. Es heißt im Grunde genommen, wir Sachsen sagen diesen Rechtsextremen den Kampf an. Wir Sachsen sind anständig, bei uns findet das nicht statt. Das ist das, wenn man die zwei, drei Sätze davor und danach liest, was gemeint ist. Und das war auch damals die Wirkung, die er damit entfaltet hat.
2017, da war die AfD bereits stärkste Partei in Sachsen. 2017, nach dem Bekanntwerden der NSU-Morde. Und wir wissen, bekanntlich hat sich der NSU in Sachsen formiert. Und auch nach den Übergriffen auf diese schrecklichen Geschichte mit dem Migrantenbus in Klausnitz, das war 2016, hat Kurt Biedenkopf den Satz gesagt, der Aufschwung der AfD habe nichts mit Neonazis zu tun. Warum wollte die CDU diese Gefahr nicht sehen in Sachsen?
Können diese Zitate nicht, und ehrlich gesagt, der CDU in Sachsen zu unterstellen oder den Menschen in Sachsen, sie würden dieses Problem nicht
sehen.
Er
war ja Ministerpräsident.
Ist schon deswegen falsch, weil die Liste von Projekten, von Initiativen, von Kongressen, von Maßnahmen in Schulen und in der Polizei so umfangreich sind, dass man das nicht ernsthaft jemandem unterstellen kann. Und im Übrigen muss man sagen, finde ich immer, ist auch ein bisschen maßlos, es an irgendeinem Landesteil festzumachen. Ich meine, schauen Sie sich die Wahlergebnisse der letzten Landtagswahl in Hessen an und in Bayern
an. Sie sind in Sachsen und Sie würden sagen, da ist alles richtig gelaufen. Sie haben ein massives rechtsextremes Problem.
Ich habe das nicht gesagt und ich verbitte mir das auch, weil mein Leben besteht in einem Kampf gegen den Rechtsextremismus, schon als Jugendlicher. Und deswegen lasse ich mir das überhaupt nicht anhängen. Und ich lasse es mir vor allen Dingen nicht für die sächsischen Menschen anhängen, die in ihrer überwiegenden Zahl kämpfen für Demokratie, für eine Weltoffenheit, für einen anständigen Umgang. Und die müssen sich nicht erzählen lassen, dass sie irgendwie alle miteinander.
Aber Sie unterschreiben den Satz nicht, der Aufschwung der AfD habe nichts mit Neonazis zu tun?
Der Aufschwung der AfD hat viel mit rechtsextremen Gruppen zu tun. Die Schnittmengen zwischen diesen Kameradschaften und der AfD sind sichtbar.
Herr Wüst, mit dem Sie gerade zu sehen waren, sagt, es ist eine Nazi-Partei.
Ja, wobei ich immer finde, was folgt daraus? Und das ist eben der Punkt. Wir haben es nicht geschafft, den Nährboden zu entziehen. Und schauen Sie sich an, Republikaner, DVU, NPD, diese Phänomene sind dann eingegangen, als die Probleme gelöst worden ist. Wir haben bei jeder Umfrage, die Sie machen als ARD oder andere Zeitungen, kommt das Thema Migration, das Thema Energiewende, jetzt kommt das Thema Agrardiesel, übergriffiger Staat. Wir haben als Union im Bundesrat, auch mit den anderen Kollegen, immer die Hand gereicht dieser aktuellen Bundesregierung, weil wir wissen, der Nährboden muss entzogen werden. Demokratie verteidigt man am besten, indem die Demokratie und der Rechtsstaat die Probleme löst und nicht zuschaut und immer die Dinge mehr auf die Spitze treibt.
Über den Umgang mit der Demokratie wollen wir auch noch etwas dezidierter mit unseren Gästen reden. Jetzt möchte ich gerne mal auf Ihren eigenen Weg zurückblicken. Mhm. Sie sind mit 16 Jahren 1991 in die CDU eingetreten. Mhm. 2002 dann der Einzug in den Bundestag in Berlin, wo Sie, wie Sie selber sagen, sehr lange nicht heimisch wurden. Mit 27 Jahren zum ersten Mal fort aus der sächsischen Heimat. Wo genau ist, man in Berlin am einsamsten?
Abgeordneter in Berlin kann in der Tat bedeuten, dass man sehr, sehr einsam ist. Ich habe auch Freunde gehabt, Freundinnen gehabt in dieser Zeit, Kolleginnen, war ein toller Freundeskreis, viele von denen gibt es heute noch und ich bin sehr dankbar dafür. Aber eigentlich finde ich es nicht in Ordnung, dass Sie unterschlagen, dass ich Oberschüler bin, dass ich einen Beruf gelernt habe, dass ich eine Weile in dem gearbeitet habe.
So viel Zeit haben wir heute
Abend. Und dann auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur geholt habe und mein Studium sogar abgeschlossen habe, was nicht alle Politiker und Journalisten
aber
in diesem Land mehr machen.
Aber Berlin war trotzdem einsam. Das habe ich verstanden.
Ich liebe diese Stadt. Also ich bin da ein großer Fan von Berlin, muss ich sagen. War ja schon als Kind. Wir kommen ja aus Görlitz. Unsere Beziehungen zu Berlin waren immer sehr groß. Und, aber
Sie hatten da Parlamentsneulinge an Ihrer Seite. Sie haben auch gerade schon gesagt, Freundinnen und Freunde gefunden. Nämlich Jens Spahn beispielsweise und Julia Klöckner.
Ja, die beiden gehören dazu.
Und mit denen haben Sie sich immer in Ihrem Büro mit Wein, Käse und Brot getroffen, um eine TV-Serie zu gucken. Hilft Sex and the City gegen Heimweh?
Nee, das war ja auch nie diese... Unglaublich. Bitte eine neue Moderatorin.
Wieso? War es nicht Sex and the City?
Nein, war es nicht. Es war Ellie McBeal. Ich stehe dazu. Und ich finde das viel cooler.
Ja, das stimmt.
Stimmt, oder?
Das stimmt.
Und jetzt? Habe ich Sie ein bisschen aus
der... Nee, haben mich nicht aus der Reihe.
Konzept gebracht?
Nee, ich finde es super, weil das habe ich auch...
Aber mit der Sex in the City wäre wirklich die bessere Geschichte gewesen. Ja, für die Sendung, jetzt verstehe ich.
Ich habe es mir einfach nur ausgedacht. Aber Ellie McBeal ist auch cool. Zwei Westdeutsche, ihre Peer Group und ein Ostdeutscher. Sie sind in Görlitz aufgewachsen, jener Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt wurde. Mhm. Sie stammen aus einer vertriebenen Familie. Sie waren Christen. Und ihr Großvater hat den Aufstand vom 17. Juni 1953 miterlebt, der bekanntlich von den sowjetischen Truppen blutig niedergeschlagen wurde. Mit diesen Dingen im Rücken, wie blicken Sie auf den einstigen sowjetischen Bruder und das heutige Russland?
Das ist jetzt nicht mein Hauptaufsatzpunkt, das Ganze. Eltern, Großeltern sind der Referenzpunkt für anständig sein. Und die haben immer gesagt, werde ein guter Mensch. Und ich denke immer, wenn man jetzt auch über politische Verantwortung spricht, den Leuten zu sagen, wählt gute Menschen, Leute, die ein Lächeln haben, die auch andere respektieren können, die nicht den eigenen Vorteil immer suchen. Das ist meine Familie sehe das Wichtige. Bei Russland ist es die Erfahrung über viele Jahre im Bundestag und jetzt auch als Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss, dass dieses Land, wenn es jetzt sich so entwickelt hat, wie wir es sehen, ein Nachbar ist, den wir uns nicht aussuchen können, ein gefährlicher Nachbar. Und das einzige hilft gegenüber Russland ist Stärke, eigene Stärke. Und die deutsche Stärke ist vor allen Dingen eine ökonomische. Der aktuelle Weg dieser Bundesregierung ist deswegen so gefährlich, weil es uns die Kraft nimmt, in unsere Sicherheit zu investieren. Und deswegen, das ist für mich der Hauptpunkt.
Ich hatte danach gefragt, weil ich mich interessiere, warum Sie zuweilen Verständnis für den russischen Präsidenten entwickeln. Wir sehen ihn jetzt hoffentlich mit Ihnen zusammen auf einem Foto. 2019 waren Sie in St. Petersburg mit Putin. Dort haben Sie ihn getroffen. Und beim Moskau-Besuch 2021, zwei Jahre später, haben Sie eine Telefonaudienz bei ihm bekommen. Haben Sie, Herr Kretschmer, Putin damals gesagt, dass er 2014 die Krim völkerrechtlich annektiert hat und auch im Donbass einen völkerrechtlichen Krieg angefangen hat?
Ich glaube, Sie werden kein Zitat finden, in dem ich Verständnis für den russischen Präsidenten und diesen Angriffskrieg deutlich mache.
Nein, aber Sie sind einer der wenigen, ich glaube, Sie sind der einzige, namhafte Spitzenpolitiker in der Christlich-Demokratischen Union, der sich für ein Einfrieren des Krieges Russlands gegen die Ukraine
einsetzt. Das ist aber nicht das Gleiche. Also ja, ich will nochmal sagen, ich habe da kein Verständnis dafür. Ich habe auch immer gesagt, es ist ein Angriffskrieg. Kein einziger Quadratmeter der Ukraine ist russisch geworden. Und das muss unsere Haltung sein. Die Frage ist, wie man diesen Krieg zu einem...
Haben Sie schon mal Bilder gesehen aus Mariupol, wie da russische Fahnen hängen, wie russische Pässe verteilt werden? Selbstverständlich versuchen die, das zu russifizieren und die ukrainische Kultur auszuhören.
Aber Sie haben mich jetzt gefragt, was meine Haltung ist. Und meine Haltung ist, kein Quadratmeter, auch nicht auf der Krim, ist russisch geworden. Das muss unsere auch juristische Haltung sein, mit der wir in diese ganze Diskussion gehen. Und dann ist die Frage, wie kommt dieser Krieg zu einem Anhalten? Wie hört das Sterben auf? Wie können wir das Geld, was wir jetzt für Waffenlieferungen geben, damit Menschen sich gegenseitig umbringen und kämpfen, so einsetzen, dass wir ähnlich wie vielleicht Israel, wenn man das als Beispiel nehmen will, mit einem Raketenabwehrschirm uns so sicher machen, dass wir trotz dieses unkalkulierbaren Nachbars diese Ukraine, das Baltikum, uns sicher machen. Das ist mein Hauptaufsatzpunkt. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Putin verstehe oder dass ich das sogar richtig finde. Ich halte es für falsch. Es ist ein Riesenverbrechen. Es ist nur die Frage, wie geht man damit um? Und jetzt sind wir zwei Jahre nach Kriegsbeginn und versuchen immer noch in der überwiegenden Diskussion, es mit den Mitteln zu tun, die zwei Jahre nicht funktioniert haben. Sie werden auch jetzt nicht funktionieren. Man muss es anders machen. Es geht nur mit Diplomatie.
Wenn Sie jetzt ein Anhalten des Krieges fordern oder sofort diplomatische Verhandlungen, dann wäre es nicht ehrlicher, mitzusagen, was das auch bedeutet. Dann müssten Sie sagen, liebe Leute, wenn wir das jetzt anhalten, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus den russisch besetzten Gebieten nach Deutschland auch oder zumindest in den Westen wahrscheinlich sogar auch nach Deutschland fliehen werden.
Frau Miosga, ich habe diesen russischen Frauen gegenüber gesessen, die in Dresden leben, die ihre Männer zum Teil noch dort haben, zum Teil sind sie tot, die einen Teil ihrer Familie haben und die sagen, wenn dieser Krieg jetzt angehalten wird, ist es für uns alle das Beste. Ich glaube, die haben recht. Ich habe ein Verständnis dafür, dass man im ersten halben Jahr, Dreivierteljahr nicht auf das hören wollte, was ich, was andere auch aus der SPD gesagt haben, es wird nicht mit Krieg gehen. Man muss es probieren, man muss versuchen, den Feind zurückzuschlagen. Es ist ja total legitim, ja. Aber wir sehen doch, dass wir auf dem Weg nicht weiterkommen. Und spätestens jetzt müssen wir eine diplomatische Allianz bilden mit China, mit Indien, mit den BRICS-Staaten. Und dazu braucht man Diplomaten. Nur leider hat dieses Land gerade keine Diplomaten.
Aber die Diplomatie im Hintergrund läuft ja auf internationaler Ebene längst. Es wird ja in der Schweiz ein Friedensgipfel stattfinden.
Findet das in dem Maße statt, wie das sein müsste? Oder ist es nicht trotzdem wie vor die Logik von Waffen, von Krieg, von Sterben?
Wir haben vergangene Woche hier mit Leuten genau darüber gesprochen in der Runde und haben festgestellt, dass man leider über den Krieg immer laut reden kann und über Friedensbemühungen eben nicht. Deswegen tun wir das auch nicht die ganze Zeit. Aber ich möchte Sie was anderes fragen und Ihnen was zeigen. Der Chef Ihrer Staatskanzlei, Oliver Schenk, der war gerade erst Ende März in Kiew, weil nämlich Sachsen eine Zusammenarbeit mit der Region Charkiw anstrebt. Und er hat Folgendes vor Journalisten gesagt.
Die Ukraine braucht diese Unterstützung, sie braucht sie auch langfristig dort, damit sie die Chance hat, hier auch in diesem Krieg zu gewinnen dort. Und dass die Bevölkerung hier auch nicht die Perspektive und die Zuversicht verliert auf eine gute Zukunft.
Krieg einfrieren oder Krieg gewinnen?
Wenn man den Krieg gewinnen kann. Kann man den Krieg gewinnen? Was heißt eigentlich Krieg gewinnen?
Frage ich Sie, was das heißt.
Na, ich habe gesagt, man muss es diplomatisch machen. Was ist das Kriegsziel jetzt gerade?
Ja, das Kriegsziel wird ja nicht formuliert. Aber wenn Sie sagen, Krieg einfrieren, dann haben Sie diametral die andere Haltung zu dem, was Ihr Vorsitzender zum Beispiel sagt.
Ich glaube, ich habe eine Perspektive des Möglichen, des Machbaren. Es ist immer ein moralisches Dilemma. Und die Befreiung der Ukraine Reparationszahlungen, die Verurteilung der Kriegsverbrecher aus Russland ist natürlich das Ziel, was alle haben müssen. Aber wenn man der festen Überzeugung ist, dass man es auf dem ersten Weg nicht erreicht, muss man es möglicherweise über den zweiten Weg strategisch sich Zeit zu erkaufen.
Mir fällt nur auf, dass Sie sich erlauben, in einer Partei, in einer so wichtigen außenpolitischen Frage, zwei sehr unterschiedliche Haltungen zu haben. Friedrich Merz, der Vorsitzende dieser Partei, sagt, dass Putin das Friedensprojekt und die Sicherheitsarchitektur Europas bedroht und ist dafür, die Ukraine so lange militärisch zu unterstützen, bis Putin sich auf etwas anderes einlässt als auf einen Diktatfrieden. Sie sagen, jetzt anhalten, weil der will ja gar nicht den Rest haben. Wir müssen ja mit ihm reden.
Ich habe nicht gesagt, dass er nicht den Rest haben will.
Sie wollen die Diplomatie und die anderen sagen, nein, wir müssen, das bringt jetzt nichts, weil er will gar nichts verhandeln. Ich möchte wissen, wenn ich jetzt bei der Europawahl CDU wähle, worauf muss ich mich außenpolitisch einstellen? Auf die eine Variante oder auf die andere?
Die CDU ist eine Volkspartei. Und,
Sie können doch nicht sagen, da gibt es so viel, das ist doch eine Kleinigkeit. Das ist eine wichtige Frage.
Bis vor kurzem war es ein hoher Wert, dass es Meinungsfreiheit gab und dass es verschiedene Positionen gab. Die Mehrheit der Union sieht es nicht so wie ich, aber sie hält es gut aus, dass Menschen wie ich mit ihrer Expertise sich an dieser Diskussion beteiligen. Und ich merke ja auch, dass das, was viele und auch ich versucht haben, diesen Diskussionskorridor offen zu halten, breiter zu machen, dass das Wirkung entfaltet. Ich glaube, dass wir heute schon ganz, ganz anders reden, dass wir viel mehr in der Tat über Diplomatie sprechen, als es vor einem Jahr schon notwendig gewesen wäre.
Entfaltet es auch Wirkung bei den Sächsinnen und Sachsen, von denen Sie ja wissen, dass die ihre Haltung vielleicht nicht mehrheitlich, aber schon sehr viele auch unterstützen? Wissen Sie einfach, dass man mit dieser Russland-Haltung der AfD auch Stimmen abjagt?
Ja, das ist ja das, was die AfD jetzt auch immer versucht, sich dahinzustellen. Nur die hat eben nicht die Haltung, so wie ich sie Ihnen jetzt gerade erklärt habe, wer ist der Aggressor und was muss passieren, sondern sie mischt das so irgendwie zusammen. Und die Sächsinnen und Sachsen haben ein ziemlich klares Gefühl dafür, wie Russland ist, wie brachial dieses Land auch sein kann, welche Größe, welche Kraft es auch hat. Und deswegen sind die, glaube ich, so wie ich, bin ja auch Sachse, der festen Überzeugung, man muss es über diesen Weg der Diplomatie versuchen. Und mit einer strategischen Zeitkomponente werden diese Dinge sich auch klären. Das ist bitter, das ist total schwierig, aber es ist der vermutlich ehrlichere Weg, weil Sie sind der Frage auch ausgewichen, das kann ich Ihnen noch gar nicht übernehmen. Was ist jetzt das Kriegsziel?
Und glauben wir, die Politik formuliert das gar nicht.
Ja, aber sie formuliert das gar nicht. Und das hat auch Gründe und das ist auch nicht ehrlich. Ich glaube, das, was ich sage, ist die ehrlichere Variante, auch wenn sie die unangenehmere ist.
Was die Menschen von der Politik erwarten, nicht nur außenpolitisch, sondern innenpolitisch, das hat uns interessiert. Und darüber haben wir mit Sächsinnen und Sachsen sprechen wollen, und zwar am 1. Mai in Aue im Erzgebirgskreis, und zwar auf einer der traditionellen 1. Mai-Veranstaltungen der Gewerkschaft. Aber in Aue war durchaus noch mehr los.
1. Mai in Aue. Anhänger der rechtsextremen Partei Freie Sachsen versammeln sich auf dem Marktplatz. Weniger als 100 Meter Luftlinie entfernt, eine laute Gegendemo der Antifa. Zwischen den Lagern die traditionelle Veranstaltung der Gewerkschaften. Sie mussten dieses Jahr vom Marktplatz weichen. Wird die politische Mitte in Sachsen nicht nur räumlich an den Rand gedrängt?
Ich bin vor 10 Jahren ins Erzgebirge gezogen und ich hatte noch nie so viele Anfeindungen, rassistische Anfeindungen zuvor in meinem Leben. Ich komme aus Dresden und dann ist es ein Problem, dass diese Streitkultur, dass es die überhaupt nicht mehr gibt.
Viele Leute trauen sich auch nicht offen, ihre Meinung zu sagen. Aber gerade auch, weil wir hier so einen Hotspot der Freien Sachsen haben und die halt sehr aggressiv agieren.
Sind in Sachsen extreme Ansichten mehrheitsfähig? Folgenden Aussagen stimmen mehr als 30% der Sachsen zu. Unser Land gleicht inzwischen mehr einer Diktatur als einer Demokratie. Und die regierenden Parteien betrügen das Volk.
Die Tendenz geht eher zur Diktatur, meiner Meinung nach. Weil man jetzt doch überlegen muss, was man sagt. Das kennen wir als DDR-Bürger von früher, dass wir das nicht durften.
Ja, zur Diktatur kommen wir nicht. Aber ich würde mal sagen, die Politik, die jetzt gemacht wird, müsste mehr für die Menschen gemacht werden und nicht über die Menschen.
Sie betrügen das Volk sicher nicht, aber es haben sich sicher Mechanismen gebildet in Politik und in Lobbyismus, die an politischen Mehrheitsforderungen vorbeigehen.
Na, ich glaube, man hat in den letzten Jahren versäumt, das Grundprinzip von der Demokratie so ein Stück weit auch zu erklären und auch so ein Stück weit erlebbar zu machen. Also, dass man nicht nur alle 4 oder 5 Jahren zur Wahl geht, sondern dass man halt sich aktiv beteiligt.
Hat die sächsische Politik versäumt, die Demokratie zu schützen und zu fördern? Auch hier wird Kritik laut, speziell an der Politik des Ministerpräsidenten Kretschmer.
Die rechtskonservativen bis noch rechter stehenden Positionen und Äußerungen praktisch sorgbarer zu machen und die Rechtsverschiebung im Prinzip zu unterstützen. Das muss ich ihm leider unterstellen.
Ich würde mir einfach wünschen, dass er noch mehr sich positioniert für Demokratie, noch mehr sich auch stark macht und auch ganz klar Kante zu zeigen, wenn es um Rechte geht.
Na, der Herr Kretschmer hat das Problem, dass er immer ganz viel nach oben schiebt. Also er schiebt ihm ganz viel von seiner Landesregierung weg. Und gerade von sich, seiner CDU weg und sieht die Schuld halt eher in der Bundesregierung. Und ich glaube, er sollte erst mal anfangen zu realisieren, dass die CDU hier seit 1990 an der Macht ist und dass da ganz viel, was hier schiefgelaufen ist, sei es jetzt Lehrerbildung oder halt auch ganz viel in der politischen Bildung, dass das auch die Schuld seiner Partei ist.
Ja, darüber wollen wir jetzt sprechen mit der Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken der gemeinnützigen Hertie-Stiftung Elisabeth Nia und der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk ist auch bei uns. Schön, dass Sie da sind. Oh. Bevor Herr Kretschmer antworten darf und soll, auf die Vorwürfe möchte ich gerne Frau Nia fragen, hat der Mann recht, den wir gerade gehört haben, dass die CDU in Sachsen gerade bei der Schulbildung und bei der politischen Bildung vieles versäumt hat?
Also eine Partei, die seit 1990 regiert, hat natürlich Verantwortung für eine ganze Menge, was in dem Land passiert. Und das sollten sie auch annehmen. Und die Defizite sind offensichtlich. Also man weiß aus Umfragen, dass zum Beispiel in den Schulen in ganz Deutschland, aber auch in Sachsen Lehrer sagen, wir würden gern viel mehr für das Thema Demokratie tun. Das ist dann so in den Umfragen relativ weit oben. Aber wenn sie dann gefragt werden, ob sie auch dazu kommen, das umzusetzen, dann ist es viel weiter hinten bei der Priorität der Dinge, die sie tun. Also gerade bei dem Thema, wie erreichen wir Jugendliche, vielleicht auch Kinder, junge Erwachsene. Beim Thema Demokratie, da ist unheimlich viel Luft nach oben. Und wir sehen im Moment gerade bei den Umfragen, dass die AfD bei der Altersgruppe der unter 25-Jährigen besonders stark ist. Und mich erschreckt ehrlich gesagt auch, dass gerade bei den Kompetenzwerten, zum Beispiel beim Thema Bildung, rechtspopulistische Parteien gut abschneiden. Und ich glaube, da muss die Regierung sich schon fragen lassen, ob sie die optimale Politik für Jugendliche macht und ob sie auch dieses Thema so optimal angegangen ist. Sie haben vorhin gesagt, das Beste ist, mit guter Politik zu überzeugen. Und anscheinend ist da beim Bildungssystem noch viel Luft nach oben. Sonst wären die Leute nicht so unzufrieden.
Herr Kretschmer.
Naja, es gibt offensichtlich ein Defizit, das ist ja klar. Wir sehen das vor allen Dingen im Bereich des Lehrermangels. Wir haben da eine Herausforderung in vielen Bundesländern, aber auch in Sachsen. Und das ärgert die Menschen, ärgert auch uns selbst. Wir haben ja auch noch kleine Kinder. Da wird viel getan, aber es ist nicht zufriedenstellend. Ne? Ansonsten hat dieses Land jedes Mal bei PISA-Ergebnissen die Ergebnisse von Finnland, also ist top. Wir haben damals nach dem Einzug der NPD in den Landtag die Anzahl der Stunden für Demokratie, für Gemeinschaftskunde erhöht, vor allen Dingen in den verschiedenen Schulformen. Aber Schule ist auch nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Zumindest wird er es nicht alleine leisten können. Und das, was wir heute haben, glaube ich, ist dieses Phänomen TikTok, diese kurzen, massiven Botschaften. Das ist etwas, was auch wir alle miteinander, glaube ich, uns noch mal genauer anschauen müssen. Was kann man wirklich dagegen tun?
Wie erklären Sie, Herr Kowalczuk, Elisabeth Nier hat die Zahlen genannt, diese sehr hohen, gerade unter den Jugendlichen sehr hohen Zustimmungswerte für die AfD?
Also zunächst, glaube ich, muss man sagen, dass was der Ministerpräsident eben gesagt hat, läuft so ein bisschen an diesem Film vorbei, weil die Männer und Frauen, die wir da gesehen haben, ist nicht das TikTok-Zielpublikum, sondern das sind ja viel Jüngere. Ich glaube,
wir hatten natürlich nach der Bildung gefragt, ne? Deswegen hat er darauf geantwortet.
Ja, aber ich meine, wir haben ja hier sozusagen gesehen, wenn erwachsene Männer sich hinstellen und erwachsene Frauen und sagen, wir leben hier praktisch in einer Diktatur und wir haben diese Zahlen gesehen, dann ist das eben auch eine Frage, wie sind wir eigentlich mit den Diktaturen in den letzten Jahren und Jahrzehnten umgegangen? Und da muss man zwei Dinge feststellen. Das eine ist, mit der SED-Diktatur sind wir, obwohl da Milliarden hineingeflossen sind, sehr nachlässig umgegangen. Es gibt an keiner deutschen Universität einen Lehrstuhl für die Geschichte des Kommunismus oder die Geschichte der SED-Diktatur, was zur Folge hat, dass alle künftigen GeschichtslehrerInnen und Lehrer die Universität verlassen, ohne eine professionelle Ausbildung in der Geschichte des Kommunismus bekommen zu haben, was wiederum zur Folge hat, dass das eben auch nicht professionell an den Schulen stattfinden kann. Und dann kommen halt so eine kruden Vergleiche zwischen einem der freiesten Länder der Welt, die es gibt, nämlich der Bundesrepublik Deutschland und der SED-Diktatur. Und das Zweite ist...
Das heißt, es gibt keine Aufarbeitung. Es hat keine Aufarbeitung in dem Sinne gegeben, dass man eine ordentliche...
Jedenfalls keine Aufarbeitung, die die Gesellschaft wirklich erreicht hätte. Das ist nochmal was anderes. Ich habe ja gesagt, da sind Milliarden von Euro in diese Aufarbeitungsindustrie hineingegangen. Aber offenbar hat das sozusagen nicht funktioniert. Und das andere, das ist eben das Problem des Faschismus, des Rechtsextremismus, was der Ministerpräsident meines Erachtens hier eben wirklich auch klein geredet hat in Sachsen. In Sachsen gibt es dieses Problem seit 1990 sehr massiv. Ich sage nur, was da sich in der sächsischen Schweiz über viele Jahre zugespielt hat, wo die sächsische Landesregierung unter Biedenkopf mehr oder weniger schweigend zugeschaut hat. Das muss man einfach sagen. Und jetzt erleben wir durch dieses auch Wegschauen der Mitte der Gesellschaft, durch das Fehlen einer starken Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, und das ist ja die Strategie der AfD, dass das Unsagbare immer sagbarer gemacht wird. Und das ist ein Geschäft, was eben nicht nur die AfD und andere Faschisten betreiben, sondern was eben auch zunehmend Konservative betreiben. Wir hatten diese Diskussion, in dem politische Mitbewerber, politische Gegner zu politischen Feinden erklärt werden. Der Ministerpräsident hat das so ein bisschen wegargumentiert, aber zum Beispiel der Umgang mit der Ampelkoalition, der Umgang mit den Grünen, das, was sich da an antidemokratischen Misstönen und einer Sprechweise artikuliert, ist ja mitnichten nur auf die AfD zu beschränken, sondern ist eben auch Teil der Rhetorik, insbesondere der CDU, CSU. Ich erinnere daran, was der bayerische Ministerpräsident gesagt hat, der gesagt hat, die Grünen sind die größten Feinde und so weiter. Also insofern,
Gegner, hat er gesagt.
Entschuldigung. Also insofern ist das eben nicht nur ein Problem, sondern es ist auch ein Problem, dass vor allem das konservative Milieu die Sprache und Denke teilweise der AfD übernommen hat, in dem treuen Glauben, dass konzidiere ich, dass man die so gewissermaßen ein bisschen an die Wand drücken könnte.
Wir hatten vorhin den Vorwurf schon mit der Sprache. Bevor ich Sie frage, ob Sie das annehmen können, würde ich gern zwei Zitate von Ihnen noch hinzufügen. In einem Interview im Februar haben Sie gesagt, wir leisten uns eine völlig verfehlte Wirtschaftspolitik, das erinnert mittlerweile an die DDR. Und da frage ich mich schon, wenn Sie so viel mit Leuten im Gespräch sind, und das sind Sie ja, warum sagen Sie nicht, Leute, ihr könnt nicht andauernd sagen, wir leben in einer Diktatur. Das tun wir nicht. Stattdessen vergleichen Sie selbst mit der DDR.
Zunächst einmal lebe ich seit 1990 in Sachsen. Und seit 2004 haben wir Koalitionsregierungen mit verschiedensten wechselnden Partnern. In dieser Zeit war Demokratieförderung in der Zeit davor, aber auch seit 2004 immer das Thema. So zu tun, als würde hier irgendjemand wegreden, ist einfach unredlich und vergiftet eine solche Diskussion. Wir können uns über alles unterhalten, ob es richtig ist, ob es reicht, ob wir mehr tun müssen. Aber so zu tun, als ob eine demokratische Partei wie die CDU auch nur im Ansatz ein Thema wie Rechtsextremismus, Verfassungsfeindlichkeit ignorieren würde oder es billig in Kauf nehmen würde, ist einfach nicht in Ordnung. Das lasse ich mir auch nicht anhängen. Und ich lasse es mir vor allen Dingen auch nicht für die Sachsen anhängen. Das ist eine Frechheit, ja? Wenn man sich anschaut, was dieses Land aufgebaut hat, wie jetzt bei Kommunalwahlen, bei Bürgermeisterwahlen die Demokraten gewählt worden sind, mit einigen wenigen Ausnahmen. Ja? Also das ist der, wenn man das alles so in einen Topf macht, wird man erst recht dafür sorgen, dass dieses Phänomen größer wird. Deswegen ist das der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wir müssen uns in der Auseinandersetzung über die Herausforderung dieses Landes jetzt auch mal ehrlich machen. Es kann ja nicht wahr sein, dass wir jetzt wirklich eine völlig verfehlte Wirtschaftspolitik haben und jetzt die Verschuldungsbremse lösen wollen, um alles, was hier schiefgegangen ist, mit neuen Schulden zu klären. Das hat die DDR in der Tat gemacht und das ist in den Staatsbankrott gegangen. Das hat nichts mit Diktatur zu tun oder Verharmlosung zu tun. Das ist einfach der Weg, der jetzt gerade diskutiert worden ist. Ich kann ja nicht eine Energiepolitik machen, die uns völlig unwirtschaftlich macht. Ich mache neue Standards, ich mache alle die Dinge schwierig und dann komme ich und sage, jetzt habe ich hier nochmal 5 Milliarden, dann nochmal 20 Milliarden, dann nochmal 30 Milliarden. Das wird dieses Land nicht leisten können.
Aber rechtfertigt all das, was Sie politisch kritisieren, Vergleiche mit der DDR, ja, wenn wir hören, dass Leute sagen, Frau Nia, wir leben hier in einer Diktatur. Es ist fast schon wieder wie in einer Diktatur.
Ja, also ich glaube, dass Herr Kretschmer im Prinzip mit dem Ansatz, den er beim Thema Demokratie fährt, der ist viel mit Menschen auch in Dialog gehen und persönlich zu reden, dass er auch was richtig macht. Weil ich will das auch mal sagen, weil ich glaube, so dieses Fingerzeigen, auch das Parteipolitische ist vielleicht auch das, was die Leute in so einer Situation wie heute auch nach diesem Anschlag auf eine Ecke vielleicht auch am wenigsten verstehen. Also ich glaube, dass die CDU in Sachsen Verantwortung für die Situation hat, weil sie so lange regiert hat. Ich finde DDR-Vergleiche unpassend. Ich finde, man sollte werben für die Demokratie, den Leuten klar machen, auch was sie daran haben. Man sollte nicht weniger mit Finger zeigen auf andere arbeiten, erst recht, wenn man nicht im Wahlkampf ist, sondern das Positive auch betonen. Und ansonsten wirklich auch über die Sache streiten. Deswegen habe ich eben das Thema Bildung genannt, aber es gäbe auch viele andere, bei denen man ansetzen kann, wenn man wirtschaftspolitisch anderer Meinung ist, gerne. Aber so das Thema von heute Abend, also was führt zu solcher Gewalt, wann hilft Reden und wann auch nicht. Mhm. Da würde ich sagen, ein Thema ist zum Beispiel diese Bauerndemos, die Sie angesprochen haben. Da hätte ich mir ein viel, viel härteres Einschreiten aller Parteien gewünscht, wenn sowas wie Galgen zum Beispiel gezeigt werden. Das sind genau die Gewöhnungseffekte, die gefährlich sind, dass wir sowohl eine Verrohung von Taten, aber auch von Symbolen haben. Und die Schwelle, dann wirklich auch ins Handeln zu kommen, wird halt immer kleiner, wenn wir solche Worte und solche Bilder alltäglich sehen. Denn was soll das denn bedeuten, wenn da irgendwie so Ampeln im Demozug gezeigt werden? Das ist eine Einladung, auch entsprechend zu halten. Und wir haben das ganz oft gesehen, meinetwegen, als der Kassener Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet wurde. Auch da gingen Worten und Schmähung und Desinformation wirklich dann einem Mord voraus.
Und das ist ja auch was der Ministerpräsident selbst auch erlebt. Wir würden gerne einmal ein Beispiel zeigen, weil nicht alle in Deutschland wissen vielleicht, was ihr Markenzeichen ist sozusagen. Denn ihre Art, mit den Leuten zu reden, hat sie auch über die Grenzen Sachsens hinaus ein bisschen bekannt gemacht. Und es gibt ein Beispiel, dass Herr Kretschmer auch mit Leuten ins Gespräch kommt, die ihm sehr unangenehm sind. Das war nämlich während der Pandemie. Da sind ihm Leute, die gegen die Corona-Maßnahmen waren, zu Hause aufgelauert, mehr oder weniger, und haben ihn dort zur Rede gestellt.
Das hören Sie. Ja, wenn Sie mit mir reden wollen, selbstverständlich.
Das ist doch gut.
Guten Morgen.
Morgen. Morgen.
Wir möchten, dass der Lockdown so schnell wie möglich beendet wird. Das ist unser Hauptwunsch.
Da sind wir uns einig. Das wünsche ich mir auch. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für schwierige Entscheidungen sind.
Kinder, wie viele sterben jetzt? Sind überhaupt Ansteckungen über Kinder
mit der Reichsbürgermaske? Rennen Sie hier durch die Gegend und finden das gut?
Reichsbürger.
Finden Sie das gut, ja?
Nazi.
Hat nichts mit Nazi, Sie haben Reichsbürger.
Herr Kretschmer, warten Sie mal bitte. Herr Kretschmer.
Ja, da muss man sagen, Sie hatten aber 20 Minuten vorher mit denen gesprochen, bevor Sie dann weggelaufen sind, weil eine Passantin oder eine Frau, die dabei war, eine Reichsbürgerflaggenmaske auf hatte. Wir haben die Sendung genannt, hilft Reden gegen Radikale. Gibt es da auch Grenzen?
Ja, es gibt, natürlich gibt es Grenzen, aber wir müssen mal die gegenteilige Frage überlegen. Die Alternative, nicht mehr miteinander zu reden, kann nur eine schlechte sein. Und deswegen ist für Politiker, wenn Menschen reden wollen, ist eigentlich unmöglich zu sagen, nein, ich rede nicht. Also es ist immer, man kann das zeitlich begrenzen und so. Und ich muss nicht auf jeden zugehen. Aber wenn mit mir jemand reden will, diese Situation war auch besonders, weil ich war da alleine mit den Kindern. Und es war einfach auch so ein Bestehen vor den Kindern. Was machen die jetzt? Rennt man weg? Geht man hin? Und so. Und ich fand es auf der anderen Seite aber auch in dem Gespräch, war alles noch in Ordnung. Und ich finde auch da eine Grenze zu ziehen, diese Reichsbürgerfahne, diese Mützen oder was sie da alles haben, das ist so übel, weil das ist wirklich das Symbol für Antidemokratie. Und da muss man eine Grenze ziehen und sagen, wenn ihr das wegnehmt, können wir weiterreden. Ansonsten bin ich raus. Und zwar genau deswegen. Mhm. Das ist vielleicht das, was Sie sich auch wünschen, mit Grenzen ziehen. Und ich finde, dieses Symbol dieser Reichskriegsflagge, das ist genau das.
Gibt es, Herr Kowalczuk, eine andere gelernte Debattenkultur im Osten als im Westen?
Also es ist schwierig zu beantworten, weil es ja auch schwierig, die Frage zu beantworten, es gibt überhaupt eine Debattenkultur im Osten. Wo soll die eigentlich herkommen? Diese schlimmen Transformationserfahrungen vor dem Hintergrund der SED-Diktatur haben ja ganz viel durcheinandergebracht. Viele Menschen sind aus der Bahn geworfen worden und mussten gewissermaßen in vielen Dingen noch mal von vorn anfangen. Da war für viele, gerade für erwachsene Menschen, gar keine Zeit, auch Demokratie zu lernen. Denn Demokratie ist nicht selbsterklärend. Das ist anstrengend, viel anstrengender übrigens, als in einer Diktatur zu leben. In einer Diktatur kriegt man sozusagen mehr oder weniger alles vorgeschrieben und man hat die Chance, sich anzupassen oder dagegen zu sein. In der Demokratie muss man unentwegt Entscheidungen treffen, unentwegt ich sagen. Und das haben viele Menschen nicht so einfach gelernt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, ich verstehe die Zwänge, in denen Politikerinnen stecken. Sie wollen wiedergewählt werden. Sie wollen Projekte anschieben. Ich gewissermaßen als Analytiker, als Beobachter, kann aber auch ganz nüchtern feststellen, wissen Sie, in jeder Gesellschaft gibt es 20-25%, die für das politische System, in dem sie gerade leben, nicht ansprechbar sind. Die sind nicht erreichbar. Da kann sich natürlich ein Ministerpräsident nicht hinstellen und sagen, mit denen rede ich nicht mehr. Aber man kann natürlich seine Flöcke vielleicht ein bisschen anders einschlagen, dass man sagt, ich konzentriere mich mehr auf die Demokratinnen, mehr auf die Ehrenamtler, die unseren Laden hier am Laufen halten und springe nicht über jedes Stöckchen, was mir gewissermaßen hingehalten wird. Und wenn ich das noch sagen darf, weil der Herr Ministerpräsident ja sozusagen mir das so ein bisschen vorgeworfen hat, dass ich da vielleicht ihn zu rigide angegangen bin und gesagt habe, wir müssen etwas ehrlicher werden. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch etwas, wenn wir über die Zukunft reden, über die Sprache. Er hat zweimal hier am Tisch gefragt, was sind denn die Kriegsziele? Und ich kann Ihnen die Kriegsziele sagen. Und deswegen ist die Beantwortung dieser Frage auch relativ einfach. Das Kriegsziel der Russländischen Föderation besteht darin, Freiheit und Demokratie zu zerstören, zu vernichten, die Ukraine zu vernichten und auch gewissermaßen auf Europa zu wirken. Und
da haben wir sprach ja vom westlichen Kriegsziel.
Na Moment, und die westlichen Kriegsziele können ja nur sein, das mit allen Mitteln zu verhindern.
Ja, aber da sind wir beide ja nicht auseinander.
Doch.
Nein, gar nicht. Ich würde die erste Beschreibung würde ich zustimmen, was Russland will. Und das zweite als Ziel auch. Nur die Frage ist jetzt, wie erreicht man das?
Das erreicht man nur dann mit ihrem Weg der Diplomatie, wenn die kriegsführende Seite, nämlich der Diktator und Massenmörder Putin, bereit wäre, überhaupt zu verhandeln. Er ist dazu nicht bereit. Er wiederholt das immer wieder. Und insofern ist diese Forderung nach Diplomatie, das ist, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, Sie können sich auch wieder aufreden, das ist Populismus, das ist AfD-Sprech und das ist BSW-Sprech, Sarah Wagenknecht. Und da bin ich beim nächsten Punkt, ehrlich machen. Jetzt fängt der CDU-Parteitag an. Sie haben wie ich finde, vollkommen richtige Unvereinbarkeitsbeschluss, mit der Linkspartei nicht zusammenzuarbeiten. Der war lange richtig. Ich war 1990 dafür, dass man die SED verbietet. Mhm. Und nun gibt es die Linkspartei immer noch. Und die war in den letzten Jahren vor allen Dingen auch außenpolitisch untragbar. Die war nicht dialog- und koalitionsfähig auf Bundesebene. Warum? Wegen Sarah Wagenknecht. Die ist Kommunistin, die hat lange Ulbricht und Stalin als ihre großen Helden gefeiert. Und jetzt gründet die eine neue Partei und jetzt diskutiert ihre Partei darüber, statt mit Ramelow in Thüringen, der nun wirklich einen tollen Job macht, mit dieser Person zu koalieren. Da muss ich da sagen, was heißt denn hier ehrlich machen?
Dazu müssen Sie jetzt was sagen.
Was soll ich dazu sagen?
Es gibt den Parteitag morgen, bei dem bestimmt darüber diskutiert wird, wie Sie mit diesem berühmten Hufeisen umgehen werden. Ne? Also wir wissen, die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegen die AfD und auch gegen die Linke. Jetzt hat Daniel Günther aus Schleswig-Holstein schon gesagt, mein Gott, der Ramelow, der Ministerpräsident aus Thüringen, der Linke, der ist doch wirklich keine Gefahr für die Demokratie. Da müssen wir schon mal ran. Erster Punkt. Vielleicht sortieren wir mal ein bisschen. Werden Sie damit mal aufräumen bei dem Bundesparteitag?
Ich glaube nicht. Also wenn Daniel Günther Ministerpräsident in Thüringen will, soll er sich melden. Dann kann er da anfangen zu diskutieren. Ansonsten wird es, glaube ich, eher die Thüringer CDU und die Menschen in Thüringen sein, die über ihr Schicksal abstimmen. Ich habe mit Bodo Ramelow über viele Jahre sehr gut zusammengearbeitet. In wenigen Wochen werden wir gemeinsam hier einen Stahlgipfel machen, weil uns die Arbeitsplätze, weil uns das Thema interessiert. Aber es ist ja nicht eine Person, sondern es ist ja irgendwie das Konstrukt, das sind die Inhalte, das sind die Themen, die da eine Rolle spielen. Und ich finde, so von außen kluge Ratschläge zu geben, also gut, nicht so meins.
Auf Friedrich Merz macht nicht den Eindruck, als würde er daran irgendwas ändern wollen. Aber was ist denn mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht? Das sind ja ehemals Linke, die sich jetzt neu formiert haben. Jetzt kennt man nicht das komplette Programm, aber was man schon weiß, es gibt Überschneidungen mit der CDU, es gibt die Russlandpolitik, es gibt die Migrationspolitik, da gibt es gesellschaftspolitische Themen, die würden miteinander gehen. Sagen Sie auch, das schließen wir aus, weil...
Also ich habe im Deutschen Bundestag in den Jahren, in denen ich da war, glaube ich, mit jedem irgendwie gesprochen. Und zwar immer möglich. Mit Sarah Wagenknecht nicht, weil mit ihr wollte auch niemand reden. Weil es war irgendwie immer, die Temperatur ist um 5 Grad gesunken, wenn sie den Raum betreten hat. Und da man das nicht so richtig wollte, ist man der Sache ausgewichen. Und ich fand auch, kommunistische Plattform war nichts, mit dem ich was anfangen wollte. Jetzt beobachte ich das, was sich da sammelt. Das ist kommunistische Plattform, das sind die neokapitalistischen Unternehmer, das sind Gewerkschaftsfunktionäre, da ist alles Mögliche. Und man steht da und sagt, was ist eigentlich das, was euch verbindet? Und wer hat dann am Ende hier wie was zu sagen? Und da ja Frau Wagenknecht in keinem einzigen Bundesland antreten wird, es gibt sie auch nicht, ist das ein Medienkonstrukt. Und wir staunen.
Der BSW wird ja antreten.
Wir staunen und wir sind, werden überrascht sein, wie sich das Ganze entwickelt. Ich finde, man kann zu dieser Truppe gar nichts sagen, weil... Nichts, gar nichts ist geklärt.
Also können Sie auch nicht ausschließen, dass Sie eventuell doch eine Koalition mit Ihnen eingehen würden oder eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit?
Nochmal, ich weiß über diese Leute nichts. Ich weiß nicht, wer da antritt. Ich kenne kein Programm. Also beim besten Willen. Dass das so eine Faszination ausstrahlt, erschließt sich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Frau Nia, helfen Sie uns. Es könnte ja sein, dass sich der Herr Ministerpräsident wiederfindet und nur eine Minderheitenregierung vor sich hat. Und dann könnte er sagen, okay, jetzt muss ich doch vielleicht in den sauren Apfel beißen und mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht koalieren. Käme das in Frage, auch wenn er das jetzt nicht diskutieren mag oder sich dahin denken mag?
Also das ist alles hochgradig spekulativ, aber ich glaube, der Grund, warum darüber überhaupt gesprochen wird im Moment bei einer Partei, wo man überhaupt nicht weiß, ob die Strukturen haben wird und so weiter, ist tatsächlich, dass eine der Eventualitäten am Horizont eine Situation ist, wo ihre jetzigen Regierungspartner nicht wieder in den Landtag kommen, man dann 3 Parteien hätte mit der AfD, der CDU und dem Bündnis Sarah Wagenknecht und man sich dann fragen würde, was würde dann passieren. Ich würde immer sagen, das soll man sich anschauen, wenn es soweit ist. Es ist tatsächlich intellektuell ein bisschen unbefriedigend, dass die CDU sich bei der pragmatischeren Linken in Thüringen sehr viel klarer festlegt, mit denen nicht koalieren zu wollen, als mit den nach allem, was wir bisher wissen, sehr viel linkeren, gerade in der Wirtschaftspolitik, noch viel linkeren Leuten, die sich da bei der BSW abzeichnen. Dafür kennt man die Akteure, dann Sarah Wagenknecht, Fabi Di Masio und so, dann doch gut genug. Es ist auch nicht so, dass Russland wirklich das Thema wäre, dass sie damit verbinden. Davon ist auch viel die Rede gewesen, jetzt irgendwie Herr Kretschmer und Frau Wagenknecht. Das wird nicht im Sächsischen Landtag und von der Sächsischen Landesregierung entschieden. Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr schwierig würde. Herr Kretschmer tut sich mit den Grünen im Moment schon sehr schwer, sagt das auch bei jeder Gelegenheit. Das wäre mit Sicherheit alles viel, viel komplizierter noch mit der Wirtschaftspolitik vom BSW. Trotzdem ist rein theoretisch eine Situation denkbar, wo es das kleinere Übel wäre, sich in irgendeiner Form mit dieser Partei zu arrangieren, im Vergleich dazu mit der AfD sprechen zu müssen. Und deswegen ist die CDU, drückt sich, glaube ich, im Moment davor, irgendwelche Ausschlusserklärungen abzugeben. Und ich kann das ehrlich gesagt auch nachvollziehen. Ich glaube, in dieser sehr, sehr unklaren Situation, auch wenn das vielleicht journalistisch reizvoll ist, bringt uns das in der Sache nicht weiter, diese Eventualitäten so zu durchspinnen.
Wissen Sie, wir Sachsen, wir mögen die Menschen in Thüringen, wir lieben die Landschaft und die Bratwurst. Aber ansonsten wollen wir keine Thüringer Verhältnisse, sondern wir wollen diese Stabilität, diese Gradlinigkeit weiterhaben. Und deswegen kämpfen wir darum, dass jedem klar ist, hier geht es darum, diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen. Und das geht nur mit einer Stabilität. Und man muss sich überlegen, wenn man konservativ ist, wenn man bürgerlich ist, und das ist dieses Land, und das ist toll, dass es das so ist, gibt es nur eine bürgerlich-konservative Kraft, und das ist die Sächsische Union, das ist die CDU.
Aber Herr Kretschmer, bei 35% drohender AfD Wähleranteil ist das natürlich nicht haltbar, das, was Sie gerade sagen, weil mit wem wollen Sie künftig koalieren? Ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte von vor 25 Jahren, die mich tief beeindruckt hat. Da gab es ein Treffen in einer Ostberliner Wohnung von CDU-Leuten, die alle aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung kamen. Da waren auch Abgeordnete dabei, andere Bürgerrechtler. Und der Gast des Abends war Helmut Kohl. Und wir sprachen dort mit ihm. Es war sehr beeindruckend. Vor allen Dingen war sehr beeindruckend, wie viel Wein in diesen riesen Körper passt, ohne dass man irgendwie merkte, dass da irgendeine Reaktion passierte. Und dann sagte der irgendwann, er hat eine große Sorge. Er macht sich Sorgen um die Demokratie in Ostdeutschland. Und alle guckten, die CDU blühte und so. Und er sagte, die SPD in Ostdeutschland ist zu schwach. Mhm. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die SPD im Osten stärker machen. Denn wenn die weiter so abbaut, dann ist das demokratiegefährdend für ganz Ostdeutschland. Ich war geplättet. Ich habe das dem Kohl auch gar nicht zugetraut. Die meisten der dort Anwesenden waren entsetzt, wie jemand so etwas sagen kann. Und ich finde, das ist eine gute Sache auch für heute, dass Demokraten bei allen politischen Kämpfen gegeneinander trotzdem auch darauf Wert legen sollten, füreinander, also sich gegen zu stärken. Naja, ehrlich gesagt, das vermisse ich bei Ihnen so ein bisschen. Auch in, wissen Sie, in diesem ganzen Gerede gegen die Ampel, gegen die Grünen, dieser ganze sogenannte Gender-Wahn, der auf einmal gewissermaßen wie zum Staatsprogramm erhoben worden ist. Das ist eben das Problem. Nicht die Gesellschaft rückt nach rechts, sondern der rechte Sprech rückt in die Mitte der Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und dagegen würde ich erwarten von Demokratinnen, dass sie da auch massiv dagegen steuern.
Wir haben das auch in dem Film gesehen. Mhm. Ne? Da waren auch einige Leute dabei auf dieser Veranstaltung, die gesagt haben, sie schieben das immer nach oben. Und ich erinnere mich auch an den Kollegen Haseloff aus Sachsen-Anhalt, der mal gesagt hat, also klar, ärgere ich mich auch mal über die Ampel, aber was ich dann mache, wenn ich ein Problem lösen will, ich rufe den einen oder anderen Minister an und versuche, das zu klären. Bei Ihnen vergeht eigentlich kein Tag, an dem Sie nicht über die Ampel schimpfen.
Nein, das stimmt nicht. Also ich muss mal sagen, ich kenne diese Leute oft aus vielen Jahren gemeinsamer Zeit im Bundestag und sie werden von mir viele auch positive Wortmeldungen zu Robert Habeck gehört haben. Wir haben diese Diskussion gemeinsam geführt, sehr, sehr wertschätzend. Ich bin ja auch viele positive Sätze sagen zum Bundeskanzler, der, wer war jetzt, habe ihn neulich erst besucht und immer gesagt, wenn Sie ein Wort geben und Ja sagen, dann gilt das und wenn Sie Nein sagen, ist es auch so. Und das ist ein großer Schatz, dass Sie so sind und Sie haben, bei vielen Punkten sind wir auch sehr gut mit Ihnen gefahren. Ja? Aber es gibt halt Themen und nochmal, schauen Sie sich die Meinungsumfragen an, schauen Sie sich die Wahlnachbefragung von Hessen und Bayern an. Es sind immer die gleichen Themen. Was sollen wir als Union, was sollen wir als Bundesrat tun, als dieser Regierung die Hand auszustrecken, sagen, wir haben eine staatsbürgerliche Verantwortung, wir können das Thema Migration klären, wir können das Thema Agrardiesel klären, wir können diese Frage des übergriffigen Staats klären und der Energiepolitik. Wollt ihr das? Bitte macht es mit uns. Und es kommt ein Nein. Das ist die Realität.
Aber das war schon wieder das Framing, ne? Übergriffiger Staat.
Ja, ist doch so.
Wenn wir mal hier so ein Schweinrennen.
Nein, aber wird ein Gesetz nach dem anderen gemacht, was die Sachen verkompliziert. Mhm. Was soll das alles? Wir werden nur mit mehr Freiheit aus dieser Krise rauskommen. Und das ist doch auch eine Erfahrung. Jetzt darf man hier keine DDR-Vergleiche mehr machen. Ich finde das übrigens völlig absurd. Natürlich vergleichen wir uns mit verschiedensten Dingen, um einfach auch Referenzpunkte zu haben, was auf jeden Fall nicht passieren darf.
Das war kein Vergleich, das war Gleichsetzung. Entschuldigung, das war kein Vergleich, sondern eine Gleichsetzung, die Sie da gemacht haben. Wie in der DDR ist eine Gleichsetzung.
Also, okay, dann Kommando zurück. Es darf wirtschaftspolitisch nicht so ausgehen wie in der DDR. Und wenn man anfängt, eine falsche Politik mit Staatsschulden zu kaschieren, dann ist das möglicherweise das Ergebnis. Dann nehme ich mir das jetzt, an. Gleichsetzung soll es nicht sein. Das ist nicht die Frage.
Also,
Für mich ist eigentlich ein anderer Maßstab, wenn wir so über Demokratie reden und was kann eine Landesregierung mit ihren Ressourcen und den Mitteln, die sie haben, ohne jetzt nach Berlin zu gucken, dafür die Verbesserung tun. Da finde ich immer noch eine ganze Menge. Sie sind verantwortlich für Polizei, sie sind verantwortlich für Schulen. Und wenn ich da mal so ein Beispiel bringen darf, wie geht man mit dem Thema Migration und Schule um? Mhm. Da hat die AfD aus meiner Sicht sehr, sehr problematische Vorstellungen. Die brandenburgische AfD hat zum Beispiel eine Migrantenquote von 10% gefordert. Das finde ich persönlich problematisch, wenn man sagt, es soll nur eine bestimmte Anzahl von Kindern, die nicht gut Deutsch können, in einer Schulklasse sein. Oder wir machen eine Sprachprüfung. Also man macht das an bestimmten Kenntnissen fest und sagt, wir brauchen dann für diejenigen, die nicht gut Deutsch sprechen, brauchen wir andere Instrumente. Das finde ich nachvollziehbar. Ich finde es nicht richtig, wenn man Migranten oder Leute mit Migrationshintergrund aus einer Schulklasse ausgrenzen will. Mhm. Das klingt für mich nach Apartheid. Und so etwas Ähnliches habe ich auch von Ihrem Bildungsminister gehört, der auch eine Migrantenquote von 30% ins Gespräch gebracht hat. Er hat es ein bisschen vorsichtiger formuliert. Aber das sind für mich so Beispiele, wo ich mich frage, erstens, tun Sie mit den Mitteln, die die Landesregierung zur Verfügung hat, genug, um sich entschieden jeder Form von Rassismus entgegenzustellen? Und muss die CDU sich nicht an einigen Punkten doch vorwerfen lassen, dass sie auch Themen von der AfD ohne Not aufgreift?
Und ja, wir haben im Bundesrat gemeinsam mit der MPK, mit der Bundesregierung, eine Stunde der Wahrheit erzeugt. Welches Bundesland hat genügend Kindergartenplätze, um sie jetzt auch mit dem hohen Anteil an Migranten eine sichere Versorgung entsprechend unserer Gesetzgebung, wir haben ja einen Gesetzanspruch, hinzukriegen? Es gab kein Bundesland. Sind wir, wenn wir diese Situation haben, und man kann das bei der Schule machen, man kann das bei den Integrationskursen, bei den Deutschkursen, kann man durchgehen. Die Anzahl der Menschen, die derzeit eine besondere Zuwendung brauchen, weil sie eben gewisse Voraussetzungen noch nicht erfüllen, ist so groß, dass dieses Land, ein Satz von Frau Faeser, Integration derzeit nicht leisten kann. Also müssen wir, deswegen haben wir gesagt, wir wollen das Thema Migration klären. Wir müssen dafür sorgen, dass die Zahlen so deutlich zurückgehen für die nächsten Jahre, das kann man ja später auch mal wieder anders machen, dass man erst einmal dieser Aufgabe auch gerecht wird. Weil wenn wir jetzt nicht integrieren, der wird in den nächsten Jahren hier auch keinen Beitrag leisten können und möglicherweise.
Aber Sie können das doch nicht an dem Kennzeichen Migration festmachen. Hm. Wenn ich mal denke, zum Beispiel Alumni von unserem Schülerprogramm Jugend debattiert. Da gibt es einige, die kommen aus der Ukraine, die leben in Deutschland, die sprechen nicht nur Top-Deutsch. Das sind total smarte Leute, ja. Da kann Sachsen stolz drauf sein, glaube, wenn es die in seinen Unterricht integrieren kann.
Klar,
Sie müssen es doch am Spracherwerb festmachen.
Es ist doch klar, dass das gemeint ist. Es hat doch niemand etwas gegen Menschen, die sich hier integrieren, die dabei sind, die Voraussetzungen. Es geht auch nicht gegen diese Leute. Es ist wunderbar, naja,
dass sie nicht in die gleiche Schulklasse kommen, schon.
Ja, aber wenn es nicht möglich ist, sie zu unterrichten, was denn dann?
Dann machen Sie es am Spracherwerb fest.
Ja, natürlich, nur das.
Aber das ist genau dieser Runde, glaube ich, dass man wirklich sehr genau scharf formulieren muss, wen grenzt man wann, wie auch.
Es geht um die Voraussetzungen, die dann nicht erfüllt sind, die einen besonderen Förderbedarf machen. Das ist der Punkt.
Ich glaube, da können wir alle miteinander drauf achten und besser werden. Ja.
Das ist ein gutes Schlusswort. Immerhin haben wir ein bisschen was über Sprache gelernt heute an so einem auch ein bisschen traurigen Wochenende. Und deswegen kommen wir jetzt einmal zu Jesse Wellmer, zu den Tagesthemen. Ihr bleibt zumindest bei der CDU und beim Bundesparteitag. Ihr habt Friedrich Merz im Interview.
Genau. Und wir wollen wissen, was sagt der Chef über Querschüsse aus der eigenen Partei? Und wie will er die teilweise noch holprige Beziehung auch zu den Wählern in Ostdeutschland geschmeidiger gestalten? Dazu, du sagst es, ein Gespräch mit Friedrich Merz gleich bei uns in den Tagesthemen.
Ihr schließt gewissermaßen an. Das finde ich toll. Danke, werden wir sehen. Tschüss nach Hamburg. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion hier in der Runde. Und bei Ihnen für Ihr Interesse. Wir sehen uns in 3 Wochen wieder nach Pfingsten. Machen Sie es gut.